Guten Morgen, liebe Gemeinde. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, aber Jesus wird wiederkommen. Wir werden uns heute damit beschäftigen, in Daniel 9. Das Kapitel kann man in drei Teile teilen. Daniels Gebet haben wir bereits angesehen miteinander, auch die Berührung dann durch Gabriel. Und wir kommen zum letzten Teil, und das ist ein ganz wichtiger Teil im Danielbuch. Ist wahrscheinlich etwas vom Höchsten oder Tiefsten, je nachdem, wie man es ausdrücken will, was Prophetie zu bieten hat. Und deswegen gar nicht einfach auszulegen. Ich sage gleich zu Beginn, ich vertrete die prämillennialistische Sicht. Ich denke, das ist die Sicht, die man erhält, wenn man die Bibel so wörtlich wie möglich auslegt. Es gibt auch die amillennialistische Sicht, aber die 70-Jahr-Wochen hier in Daniel, die scheinen tatsächlich auf ein Millennium, auf ein tausendjähriges Reich hinzudeuten. 70 Jahrwochen. Der Engel Gabriel sagt das, was wir jetzt miteinander lesen werden. Er sagt es zu Daniel. Daniel schreibt auf, was ihm der Engel Gabriel gesagt hat. Das Letzte nach der Berührung Daniels durch den Engel ist, als du anfingst zu beten. Erging ein Wort. Und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. Selten hat jemand eine so schöne Auszeichnung in der Bibel. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Eigentlich ist in unseren Bibeln schlecht übersetzt. Es steht hier von 70 Wochen. Und dann denken wir an Wochen mit Tagen. Eigentlich steht wörtlich im Hebräischen die 70 Siebner. Es geht um Siebner Einheiten. Und schon die alten Rabbiner im Talmud gingen davon aus, das sind Jahreseinheiten, Jahrwochen. Und es gibt nur ganz, ganz wenige, ganz selten mal einen exotischen Ausleger, der das einfach als Wochen mit 7 Tagen anschauen will. Und die kommen dann nirgends hin mit dieser Prophetie. Es sind wirklich 70 Jahrwochen. Ganz interessant, wie das dann zu verstehen ist. Wir Westeuropäer, wir rechnen in 10er-Schritten. Jahrzehnte, Jahrhunderte, überall haben wir 10er drin. Für Juden sind 7er eigentlich auch ganz nah an ihrer Denkweise. Immer nach 7 Jahren gibt's ein Sabbatjahr, ein Ruhejahr. Nach 7 mal 7 Jahren gibt's ein Jubeljahr, ein Halljahr. Sie denken ohne weiteres in 7er Zeiteinheiten von 7 Jahren. Und darum ist es überhaupt nicht abwegig, hier das zu sehen. Wir lesen mal den Text, Daniel 9, 24 bis 27, sind nur 4 Verse, aber da steht unheimlich viel drin. Gabriel sagt das, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Siebner bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen, um die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Siebnern wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche, geht wieder um 7 Jahre, wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster sich ergießt. Eigenartiger Text, ja? Schauen wir mal die Jahrwochen an. Eine Jahrwoche hat also 7 Jahre, nicht 7 Tage. So wie wir eine Woche mit 7 Tagen rechnen, hat eine Jahrwoche 7 Jahre. Dann haben 7 Jahrwochen, das wurde erwähnt im Text, 7 und 62. 7 Jahrwochen sind dann 7 mal 7, 49 Jahre. 62 Jahrwochen haben 434 Jahre. 69, das steht nirgends im Text, ist einfach 7 und 62, die zusammengezählt, wären dann 483 Jahre. Wer es mir nicht glaubt, darf es nachrechnen, ist klar. Und 70 Jahrwochen hätten dann 490 Jahre. Dass einfach mal das langsam klar wird. Jetzt wird sie in der Bibel aber aufgeteilt. Die stehen nicht einfach so am Stück. Es gibt 7 Wochen. Und diese 7 Jahrwochen, diese 49 Jahre, dienen dem Wiederaufbau Jerusalems ab dem Monat Nisan. Ich habe das absichtlich mal so hingeschrieben. Wenn Sie das Buch kennen von Roger Liebi, Jerusalem, Hindernis zum Weltfrieden, dann wissen Sie, dass er das dort auf den Tag genau ausrechnet. Das ist verblüffend. Und dann 62 Jahrwochen später, jetzt müssen wir schon zusammenzählen, 7 und 62, nach 69 Jahrwochen, geschieht der Palmsonntag. Da kommt der Gesalbte, der Fürst. Jesus reitet auf dem Füllen einer Eselin in Jerusalem ein. Auf den Tag genau, so lang nachher. Und nach den 69 Jahrwochen, nicht exakt, einfach nachher einmal, kommt der Tod des Messias. Er wird ausgerottet werden. Ihm wird nichts zuteil werden, steht da. Besondere Aufteilung. Wir können es mal so ansehen. Die ersten 7 Jahrwochen, das sind 49 Jahre, und man zählt das ab 445 vor Christus. Es gibt Ausleger, die haben dort 444 vor Christus. Und wenn man so rechnet, dann kommt man dann irgendwie ins Jahr 33 nach Christus und nicht 32. Ich lasse Sie da frei, welche Zahlen Sie lieber haben. Ich habe jetzt einfach mal die einen hier übernommen, ja. Es geht um diese Zeitdauer vom Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem. Hat wahrscheinlich etwa 50 Jahre gedauert. Und dann nochmals 62 Jahrwochen, wo keine Prophetien sind, ein Schweigen von Gott her, bis Jesus kommt. Und dann hier als Fürst auftritt, reitend auf einem Eselsfüllen. Hosianna, der da kommt, im Namen des Herrn, schrie die Bevölkerung von Jerusalem. Sie haben Palmzweige hingelegt und ihn als Fürst empfangen. Und dann entsteht so eine Lücke zwischen der 69. und 70. Jahrwoche. Und es stimmt, dass die hier im Text nicht zusammen erwähnt werden. Amillennialisten sagen jetzt, da gibt's keine Lücke. Sondern die 7 Jahre, die letzte Jahrwoche, das war das Wirken Jesu auf dieser Erde. Ich sehe da Probleme. Jesus hat nicht 7 Jahre lang gewirkt. Zweitens ist, in der Mitte seines Wirkens haben die Opfer im Tempel nicht aufgehört. Und es gibt noch weitere Punkte, von denen man sagen könnte, kann eigentlich nicht sein, dass das so ist. Ich vertrete also die Sicht hier, dass zwischen seinem Eintreten in Jerusalem und seiner Kreuzigung dann das Gemeindezeitalter kommt. Wir werden das auch genauer sehen. Und die letzte Woche uns noch bevorsteht. Das wäre dann die Trübsalszeit. Sie beginnt mit einem Bündnis. Der Antichrist wird mit den Juden einen Friedensbund schließen und sie werden ihn mit ihm schließen, steht hier im Text. Die vielen, die meisten der Juden, nicht alle. Aber die vielen werden diesen Bund schließen. Nach 3,5 Jahren, wo einigermaßen Frieden herrschen wird, wird er diesen Bund brechen. Den Gräuel der Verwüstung haben wir gelesen im Tempel. Wir kommen drauf. Und dann kommen 3,5 sehr schreckliche Jahre. Und dann kommt Jesus zurück. Und dann beginnt das 1000-jährige Reich. Nach meiner und der prämillennialistischen Sichtweise. Nach 69 Jahrwochen, 67, gibt es so einen Einschub. Und da sind wir jetzt. Ich gehe davon aus, das ist das Gemeindezeitalter. Wir lesen in Epheser 3, die Verse 2 bis 6. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört. Das schreibt Paulus. Gott hat so seine Haushalterschaft mit der Gnade Gottes, wie er damit umgeht. Die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde. Diese Zeit wurde nicht bekannt gemacht. Wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Und was ist das Geheimnis? Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißungen sind in Christus durch das Evangelium. Wenn Sie Apostelgeschichte sehr aufmerksam lesen, merken Sie, dass die Juden ihre liebe Mühe hatten, dass das Heil auch den Heiden gilt. Soll jetzt das tatsächlich so sein? Petrus sagt irgendwo in der Apostelgeschichte, wo sie zu Heiden reden und die beginnen in Zungen zu reden, in anderen Sprachen, da sagt er, die bekommen ja den Geist Gottes auch. Also können wir denen die Taufe nicht verwehren. Auch Heiden dürfen getauft werden. War gar nicht so selbstverständlich zur Zeit der Apostelgeschichte. Heute schon. Das Gemeindezeitalter wird da dazwischen geschaltet. Die 70. Jahrwoche, diese 7-Jahres-Einheit, die kommt noch. Die große Trübsal, die eben 2x3,5 Jahre beinhaltet. Und danach, so denke ich, die Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches. Und jetzt gehen wir das mal der Reihe nach durch. Ist vielleicht ein bisschen viel aufs Mal. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen oder 70 Siebener bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen, um die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Über dein Volk und deine heilige Stadt. Es geht hier ganz klar um die Juden. Natürlich leben wir diese Zeit mit. Wenn Gott diese Zeit seinem Volk bestimmt, dann läuft diese Zeit auf der Erde. Und wir leben das halt mit. Aber hier sind die Juden gemeint und hier ist Jerusalem gemeint. Das ist eine ganz harte Stelle gegen die Ersatztheologie. Diejenigen, die glauben, dass die Juden von Gott zur Seite gestellt wurden, und zwar völlig, die kommen nicht mehr zurück, die haben in der Prophetie nichts mehr zu suchen. Wir, die Gemeinde, haben ihren Platz eingenommen. Das kann man kaum so sehen. Gottes Zeit läuft mit den Juden. Und an ihnen sieht man die Zeiger der Prophetie in der Weltgeschichte. Und es geht um die heilige Stadt, um Jerusalem. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Israel und die Palästinenser dauernd in den Nachrichten sind und der Sudan zum Beispiel nicht? Weshalb? Weil es darum geht und sonst um gar nichts. Und über diese Juden und über Jerusalem sind 70 Siebener bestimmt. Und diese 6 Aussagen jetzt betreffen in erster Linie Juden. Der Übertretung ein Ende machen. Sie haben ihren Messias nicht erkannt. Wir haben es gelesen am Anfang. Hans hat Johannes 1,12 zitiert. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Juden haben ihn nicht aufgenommen. Der Großteil der Juden. Jesus wird eines Tages wiederkommen und sie, die Juden, werden den erkennen, den sie durchstochen haben. Dann wird der Übertretung ein Ende gemacht. Ihnen wird vergeben werden. Sie werden das Heil ergreifen. Die Sünden werden abgetan, die Missetaten gesühnt. Das gilt übertragen natürlich auch für uns, die wir uns bekehren. Ja, klar. Aber hier in dieser Stelle betrifft es die Juden in erster Stelle. um eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Man könnte auch übersetzen, um ein gerechtes Zeitalter herbeizuführen, das Millennium. Um Gesicht und Weissagung zu versiegeln, man könnte auch sagen, um die Visionen und Prophezeiungen zu bestätigen. Was versiegelt wird, wird bestätigt. Wenn ich mein Siegel irgendwo drauf tue, macht man heute nicht mehr, man macht es mit der Unterschrift, dann bestätigt man das. Die Prophezeiungen, das Gesicht und die Weissagung wird einmal bestätigt werden, dass es genau so abläuft, wie Gott das wollte und wie es vorausgesagt ist. Um ein Allerheiligstes zu salben, da gibt es wieder zwei Auslegungen. Unsere ist die, ein dritter Tempel wird gebaut und wird wieder eingeweiht. Ich gehe tatsächlich davon aus. Amillennialisten, die nun nichts mit dem Millennium zu tun haben wollen, die sagen, das sei jetzt einfach da, wo Gläubige sind. Und der Allerheiligste, der gesalbt wurde, das sei Jesus gewesen. Man kann es so sehen, muss aber dann den Text doch ziemlich, ja, auf das hin auslegen. Nächster Vers, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu den Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Vom Erlass des Befehls. Es gab verschiedene Erlasse damals. Wir gehen von dem Erlass Artaxerxes Longimanus aus. 445 vor Christus hat er ganz klar befohlen, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden darf. Jetzt ist es aber so, das war übrigens der biblische Ahasveros, der Mann der Esther. Ist aber so, dass Kyrus schon im Jahr 538, fast 100 Jahre vorher, die Erlaubnis zum Wiederaufbau gab. Und damals ging es vor allem um den Tempel. Die Juden kehrten zurück und bauten den Tempel auf, aber nicht die Stadt. Als dann Juden zurückkamen, hat Nehemia gefragt, wie steht es um Jerusalem? Und die haben ihm gesagt, liegt in Schutt und Asche und die Mauern sind nach wie vor eingerissen. Der Tempel stand. Aber Jerusalem nicht. Und Artaxerxes Longimanus hat dann die Trauer des Nehemia gesehen und ihm gesagt, okay, du darfst zurück. Baue diese Stadt wieder auf. Man liest dann in Nehemia, dass der das ziemlich schnell wieder aufgebaut hat. In 52 Tagen waren die Stadtmauern ausgebessert. Aber im Text haben wir gelesen, dass es nicht nur um das ging, sondern auch um die Straßen und Gräben, die ganze Infrastruktur. Und wenn wir jetzt rechnen, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen, dann haben wir da noch ein ganz großes Problem für diejenigen, die gut rechnen können unter Ihnen. Wenn tatsächlich 69 Jahrwochen nehmen, und das mal 7 rechnen, kommen wir auf 483 Jahre. Ich habe bewusst geschrieben, prophetische Jahre. Wenn man von 445 rechnet mit 483, kommt man etwa ins Jahr 38 nach Christus. Es geht irgendwie nicht auf mit diesen 32 nach Christus. Ein prophetisches Jahr in der Bibel hat 360 Tage, nicht 365. Man merkt das auch in der Offenbarung. Da geht es um diese 42 Monate, 1260 Tage, 3,5 Jahre. Das gibt nur so viel, wenn man ein Jahr mit 360 Tagen rechnet. Einen Monat stur mit 30 Tagen, immer so. Dann geht das prophetisch auf. Und wenn Sie jetzt 483 prophetische Jahre teilen durch 360 Tage, dann mal 365, wenn Sie das anschauen, wie das so aufgeht, die Schaltjahre dann aber nicht vergessen, die einzubeziehen und daran zu denken, dass das Jahr minus 1 bis plus 1 nur ein Jahr ist, denn in der Geschichte gibt es kein Jahr 0, dann kommen Sie aufs Jahr 32. War ein bisschen schnell. Wer es genau wissen will, ich verweise auf das Buch von Roger Liebi, er verweist noch auf das Buch eines englischen Astronomen, der einen ganzen dicken Schunken nur damit füllt, dass er das genau auf den Tag genau ausrechnet. Die Prophezeiung von Daniel geht auf den Tag auf. Das ist furchterregend. Geht einfach auf. Genau dann ist Jesus am Palmsonntag eingezogen in Jerusalem. Auf den Tag genau, nach 69 Wochen. Ist eigentlich erschreckend. Und jetzt eben, die Straßen und Gräben werden wieder gebaut, die ganze Infrastruktur Jerusalems, die Mauern schon in 52 Tagen mal so grob ausgebessert. Jetzt hatte man Schutz gegen die Feinde, das war bedrängte Zeit. Bis alles wieder aufgebaut war, gehe ich jetzt mal davon aus, sind 49 Jahre nicht zu viel, um eine ganze Stadt mit all ihren Häusern und Gräben und Kanalisationen und was dazugehört, wieder zu bauen. Wäre auch für die Juden eigentlich eine schöne Sache gewesen, im Halljahr, 50 Jahre nach dem Wiederaufbau der Mauern, ein Fest zu feiern zum Wiederaufbau Jerusalems. Da sind die 7 Wochen mal vorbei, die 7 Jahrwochen, die 49 Jahre. Und dann die anderen, die 62 Jahre, die da kommen, zur Erinnerung nochmal diese Grafik. Und anschließend der große Bruch, Gemeindezeitalter, haben wir schon angeschaut. Dann wird es noch in die 70. Jahrwoche gehen, nach dieser Zeit der Gemeinde, in die Trübsalszeit. Und nach den 62 Wochen, man könnte jetzt auch sagen den 69, es sind ja die 7 und die 62, es sind bereits 69 vorbei. Nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Sie geht unter in der überströmenden Flut. Bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Der Gesalbte wird ausgerottet werden. Nach, nicht in der 70. Jahrwoche, steht hier nicht so. Einfach nach 69 Wochen einmal, 5 Tage später. Palmsonntag bis Karfreitag sind 5 Tage. Dann wurde Jesus gekreuzigt, ausgerottet und es wurde ihm nichts zuteil. Er begann seine irdische Herrschaft nicht. Als sie in Apostelgeschichte 1,6 mit Jesus zum Ölberg gehen und Jesus weiß, ich werde jetzt meine Jünger verlassen, jetzt fahre ich auf in den Himmel zu meinem Vater, kann man dort nachlesen, da fragen die Jünger noch, wirst du jetzt die Königsherrschaft errichten? Sie hätten auch anders fragen können, werden wir jetzt endlich Minister? Und Jesus sagt, nein, ist noch nicht die Zeit. Die warteten auf die 70. Woche, jetzt kommt das. Nein, kommt nicht. Da kam zuerst das Gemeindezeitalter. Jesus wurde noch nichts zuteil, sichtbar auf dieser Erde. Ja, wir Gläubigen, die Kirchengebäude, das sieht man da auf der Erde. Es gibt so eine Art Himmelreich. Aber ich kann das nicht so weit treiben, dass ich sage, das ist jetzt das 1000-jährige Reich, das Millennium. Das dauert jetzt seit 2000 Jahren. Okay, die 1000 muss man nicht wörtlich nehmen. Doch, ich nehme sie wörtlich. Ich glaube, die kommen noch. Dann wird Jesus herrschen. Gibt viele Stellen in der Bibel, das muss kommen, sonst erfüllt sich die Prophetie für Jerusalem nicht, für Israel nicht. In Grenzen vom Strom Ägyptens, vom Nil bis zum Euphrat. Damaskus wird mitten in Israel liegen. Stellen Sie sich das mal vor. Das kommt heute noch nicht. Das wird im 1000-jährigen Reich sein. Das muss kommen. Die Stadt samt dem Heiligtum, wir sind immer noch Vers 26, wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Sie geht unter in der überströmenden Flut. Ich gehe auch davon aus, dass das Volk des zukünftigen Fürsten die Römer waren. Unter Titus haben die im Jahr 70 nach Christus Jerusalem völlig zerstört. Man kann auch sagen, das ist bereits ein Hinweis auf die antichristlichen Armeen nach der Mitte der Trübsal, ist auch möglich, könnte so sein. Bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Entweder gilt das auch für die zweite Hälfte der Trübsalszeit oder es galt für Jerusalem in den vergangenen 2000 Jahren. Hier nur ein kleiner Überblick. Sie können einige Dinge selber lesen, wenn Sie wollen. Sie ist nicht alles aufgelistet. Jerusalem hat eine schlimme Geschichte hinter sich. Das ist so ein Überblick über 1900 Jahre vielleicht. Immer wieder erobert, immer wieder von jemand anderem, dann wieder zurückerobert und wieder erobert und wieder unter anderer Herrschaft. Jerusalem hat eine schreckliche Leidenszeit hinter sich als Stadt. Jetzt, in Vers 27, geht es ganz klar um den Antichristen. Darum ist das ein bisschen unsicher mit Vers 26, der kommende Fürst. Hier geht es eindeutig um dieses Horn aus Daniel 7,8, das auf dem schrecklichen Tier emporwächst, das bereits 10 Hörner hat. 3 werden ausgerissen, die anderen 7 unterworfen. Dieser Fürst jetzt, er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. In der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Mit den vielen, mit den meisten Juden, mit den Regierenden sicher, mit der Oberschicht. Viele werden diesen Bund begrüßen, weil es tatsächlich endlich Frieden bringt. Das wird gewaltig sein. Endlich schafft's einer, zwischen Juden und Palästinensern Frieden zu machen. Toll! Man wird ihm zujubeln. Und die meisten Juden werden in diesen Bund einwilligen. Und das wird der Beginn der letzten Jahrwoche sein. Es ist sehr möglich, dass wir dann nicht mehr hier sind. Wir gehen davon aus, die Entrückung ist vorher. Und dann kommt dieser Bund und dauert 7 Jahre. In der Mitte der Woche wird er, der Antichrist, Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Er wird sich selbst in den Tempel setzen. Wenn einer Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen kann, dann müssen die zuerst stattfinden. Und Schlacht- und Speisopfer finden nur im Tempel statt. In keiner Synagoge wird das gemacht. Darum denke ich, dass der Tempel wieder gebaut wird. Das sagt Daniel 9,27, die Stelle hier. Das sagt Matthäus 24,15, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel spricht, sehen werdet, dann heilige Städte im Tempel. 2. Thessalonicher 2,3-4, dass er sich über alles erhebt, was göttlich ist, und sich selbst in den Tempel setzt. Offenbarung 11,1-2, den Gräuel der Verwüstung. Der Tempel muss da sein. Er wird in diesen 4 Bibelstellen erwähnt. Und neben dem Flügel werden Gläuel der Verwüstung aufgestellt. Es geht wahrscheinlich um dieses sprechende Bild aus Offenbarung 13,14-15. Der falsche Prophet wird die Menschen dazu anleiten, ein Bild des Antichristen zu machen. Dann stellen die das auf, neben dem Flügel, neben dem Tempel oder im Tempel. Und der falsche Prophet wird bewirken, dass das Bild spricht. Und die Menschen werden es anbeten. Wer es nicht anbetet, wird umgebracht. Die zweite Hälfte der Trübsal wird furchtbar sein. Matthäus sagt, es gibt eine so große Drangsal, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und das dauert so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. In Offenbarung 19,20 lesen wir, und das Tier wurde ergriffen, und mit diesem der falsche Prophet, das ist der Antichrist und der falsche Prophet, die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und dann beginnt das Millennium. Jesus tritt seine Herrschaft an. Satan ist für 1000 Jahre gebunden. Mit diesem Ausblick jetzt, der nicht mehr im Danielbuch steht, möchte ich einfach abschließen heute Morgen. Satan für 1000 Jahre gebunden, fragen Sie mich nicht, warum Gott das so geplant hat, dass er ihn nach 1000 Jahren noch einmal freilässt. Es wird wieder eine Prüfung geben für die Menschen, wie schon im Garten Eden. Willst du mit Gott oder willst du nicht mit Gott? Das Endgericht beim großen weißen Thron, das Buch des Lebens, wo es so unendlich wichtig sein wird, dass unsere Namen da drin stehen. Wenn hier jemand ist, der nicht sicher ist, ob sein Name im Buch des Lebens steht, reden Sie mit uns. Durch Wiedergeburt wird unser Name da eingeschrieben oder steht er da drin, bleibt er da drin. Und wir werden bei Gott sein in der Ewigkeit, denn nach dem Millennium kommt der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem. Ich schließe mit einem sehr bekannten Vers aus Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und nach dem, was wir gehört haben über Trübsalzeit, ich habe das jetzt nicht zu viel ausgemalt, wird es viele Tränen abzuwischen geben. Wird eine schreckliche Zeit sein dann. Der Tod wird nicht mehr sein. Das gilt für die Ewigkeit. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Die Prophetie aus Daniel ist schwer. Schwere Zeiten. Wir gehen darauf zu. Diese 70. Jahrwoche steht noch bevor. Es ist die große Trübsalzeit. Aber Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich weiß gar nicht, warum wir so oft, so stark an den Dingen dieses Ersten festhalten. Ist ein Problem für sich. Ich bin Gott dankbar, dass es so kommt, wie es hier steht. Ich will noch beten. Vater im Himmel, wie wir das jetzt auch verstehen, ob wir die 70. Jahrwoche noch vor uns sehen oder schon hinter uns, das spielt eigentlich nicht eine grosse Rolle. Was eine grosse Rolle spielt, ist, dass du das letzte Wort hast. Und ob wir in deinem Lebensbuch eingeschrieben sind, weil wir uns dir unterwerfen und dir nachfolgen wollen, dass wir gerettet sein dürfen. Dann wird ein wunderbarer Tag kommen, wo du alle Tränen von unseren Augen wirst abwischen, wo der Tod nicht mehr wird sein, wo weder das Leid noch Schrei noch Schmerz mehr ist, weil das Erste vergangen ist und du dein wunderbare Reich vor Ewigkeit, den neuen Himmel, neue Erde mit dem neuen Jerusalem wirst aufrichten. Es wird wunderbar sein, du wirst bei uns sein, unser Gott, und wir werden bei dir sein, deine Völker. Hab Lob und Dank für das wunderbare Vorrecht und das übergrosse Heil, wo du uns bereit hast. Amen.